Naja, also ich würde sagen, so mein ganzes Leben ist eine Vorbereitung auf diese Art von Praxis. Und ich gehe immer davon aus, dass die Menschen im Raum erstmal was beitragen wollen. Und dass die Art und Weise, wie sie das machen, vielleicht nicht immer genau so ist, wie wir uns das wünschen. Ja. Manchmal kommt es vielleicht ein bisschen rau einher oder als Widerstand oder so. Aber zu wissen, ah, erstmal ist es gut, wenn Leute ihre Meinung sagen, wenn sie ihre Perspektive teilen. Ja. Und dann davon auszugehen, dass die, die im Raum sind, jetzt genau die richtigen sind, mit denen wir arbeiten. Und dass das, was hier geschieht, das Einzige ist, was geschehen kann, weil mit was anderem können wir gar nicht arbeiten, ne? Also es ist immer schön zu denken, ah, jetzt müsste doch genau das sein. Und dann ist aber was ganz anderes. Und da ist es hilfreich, also so als Prinzip, das, was jetzt hier im Raum geschieht, ist wichtiger als das, was wir geplant haben.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Organisationsberaterin und Ausbilderin für systemische Führung und Beratung. Heute sprechen wir über Haltung in der Prozessbegleitung und was wir von der Natur lebendiger Systeme lernen können. Denn gerade in Zeiten hoher Dynamik ist ja die BeraterInnenhaltung entscheidend. Gar nicht so als Methode, um sie über Organisationen drüber zu stülpen, sondern als ein Rahmen, in dem dann Gruppen oder Organisationen ihre eigene Klugheit entfalten können. Vorab ganz kurz in eigener Sache. Ich freue mich nämlich total. Im Frühjahr 2026 startet die vierte Runde unseres Zertifikatskurses Systemische Organisationsgestaltung und Führung. Der Kurs ist für alle, die Organisationen bewegen wollen, als Führungskraft, als interne Entwicklerin oder als externer Berater. Wenn du also Lust hast, mit anderen klugen Köpfen neue Perspektiven auf Change zu entdecken, dann komm doch gern dazu. Wenn du in der Season 4 noch dabei sein möchtest, dann schreib uns ganz schnell an akademie@become-better.org. Und mit dem Hinweis Become Better Podcast wartet auch eine kleine Überraschung auf dich. Heute bei mir zu Gast ist Jutta Weimer. Facilitatorin, Ausbilderin und Autorin. Sie leitet die Facilitation Academy und bildet seit vielen Jahren Fach- und Führungskräfte in wirksamer Prozessbegleitung aus. Ihre Arbeit verbindet systemische Organisationsberatung mit einer klaren, praxisnahen Facilitation-Haltung. In ihrem Handbuch Facilitation, die Haltung in der Prozessbegleitung, verdichtet sie diese zu 8 Prinzipien, die als Kompass für lebendige Prozesse dienen. Jutta bringt umfangreiche Felderfahrung aus Veränderungsprojekten, Strategieprozessen und partizipativen Großgruppenformaten mit, stets mit dem Blick darauf, Selbstorganisation zu ermöglichen, psychologische Sicherheit zu wahren und Emergenz nicht ganz zu verengen. Huch, was heißt das jetzt? Da kommen wir gleich noch dazu. Du kannst sie jetzt ab sofort übrigens auch bei uns in der Become Better Academy kennenlernen, denn Jutta, ich freue mich riesig, facilitiert unser Workcamp und auch unser Alumni-Treffen im Herbst 2026. So, liebe Jutta, genug des Vorgeplänkels. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Hallo Christina, ja, vielen Dank für die Einführung und ich freue mich auch sehr. Es ist ein wunderschöner Tag. Ich schaue in den Himmel, in Berlin scheint die Sonne und wir beide sprechen miteinander. Was kann es Besseres geben?
Ne?
Ja.
Im Sommer haben wir uns erst kennengelernt und jetzt sind wir hier heute im Podcast und ich fühle mich auch schon ganz verbunden mit dir.
Ja,
ich. Ja. Sag mal, vielleicht erstmal so ein persönlicher Einstieg. Wann hast du denn zuletzt in einer Begleitung gemerkt, jetzt trage ich mal weniger Wissen hinein und halte mehr den Raum?
Ah, oh, Christina, das ist echt eine gute Frage, weil Wissen in den Raum tragen, das machen wir eigentlich als Facilitator, als Facilitatorinnen ja quasi fast gar nicht. Also wir stellen den Rahmen her, damit eine Gruppe gut arbeiten kann. Und da gibt es natürlich so ein paar Prinzipien, die wir vielleicht mitbringen oder Dinge, die wir an Anfang in den Raum legen. Aber dann bringen wir ja eigentlich gar kein wirkliches Wissen in den Raum, sondern wir ermöglichen ja, dass das Wissen, was da ist, miteinander in Kontakt kommt und tatsächlich dann auch wirksam werden kann.
Okay. Und ja, nee, ist ja gut. Also insofern würde ich jetzt mal raushören, du kannst dich gar nicht mehr erinnern, wann das überhaupt das letzte Mal stattgefunden hat, dass du gesagt hast, so jetzt halte ich mich hier mal zurück, denn das ist bei dir schon so in Fleisch und Blut übergegangen, ja.
Ja, natürlich gibt es Momente, wo ich da auch mal was reingebe, aber das ist so selten, dass ich das jetzt als Ausnahme gar nicht an den Anfang stellen möchte eigentlich.
Okay. Naja, ich habe deshalb gefragt, weil ich bin ja gerade in so einem spannenden Prozess, ja auch nochmal angeregt durch das Seminar, was ich bei dir besucht habe im Sommer. Ne, weil natürlich, wenn ich bei uns unterrichte in der Academy, dann unterrichte ich ja, ne? So, also, und gleichzeitig habe ich natürlich total viel mitgenommen und bin auch ganz motiviert, jetzt auch noch stärker eben diesen Gruppenprozess auch zu begleiten. Ja. Und natürlich muss ich deswegen persönlich immer hin und her switchen, ne, zwischen diesem so, wie viel Wissen brauche ich jetzt und wie sehr ist jetzt auch mal Raum halten dran. Ja, genau. Sag mal, wenn du jetzt noch mal so auf deine Laufbahn schaust, du machst das jetzt ja wirklich schon viele Jahre, und das habe ich jetzt in der Anmoderation ja auch alles gar nicht unterbringen können, aber woher hast du denn so deine Impulse oder wer waren deine LehrerInnen oder also wo hast du das angezapft oder hast du es im Selbststudium oder also was ist sozusagen da so, was sind so deine Wurzeln?
Ja. Also ich glaube, ich bin selber geprägt durch eine Welt, auch die Familie, aus der ich komme, etc., wo so echter Kontakt und echter Dialog über Dinge und so mal gemeinsam den Dinge erkunden eigentlich kaum möglich war. Ja, da gab es immer richtig und falsch und ja und nein. Und das hat mich, glaube ich, schon als junger Mensch ziemlich frustriert. Und ich habe dann viele Stationen gehabt in meinem Leben. Ich habe einen sehr geschlungenen, verwunschenen Lebenslauf. Und ich erinnere mich noch sehr genau an einen Moment in meinem Studium. Ich habe nämlich Geografie studiert und dort im Schwerpunkt Entwicklungszusammenarbeit. Und da geht es ja ganz viel um die Frage, oder ging es auch in den 90er Jahren schon sehr viel um die Frage, wie kann man Prozesse so gestalten, dass man das mit den Menschen macht und nicht für die Menschen? Und da bin ich mit den sogenannten partizipativen Planungsmethoden in Kontakt gekommen und habe das erste Mal auch die Rolle der Moderation kennengelernt. Und da habe ich eigentlich gedacht, was, sowas gibt es? Ja, und war sehr erstaunt und es hat mich sofort gerufen, wo ich dachte, boah, das ist spannend. Ja, das möchte ich gerne machen. Nicht die Expertin sein für Inhalt, sondern Menschen mit Inhaltsexpertise zusammenbringen, dass die zusammen was entwickeln können. Und das war tatsächlich so mein erster Ruf. Ich habe dann nach meinem Studium auch familienbedingt ein paar Jahre in der IT-Branche gearbeitet, eher als Trainerin. Das war nicht so wahnsinnig erfüllend, aber da habe ich natürlich auch Erfahrungen mit Gruppen gemacht und mit Kundinnen und Kunden gemacht, die mir das irgendwie auch so ein Stück weit dann als Selbstständige erleichtert hat, das da schneller reinzukommen. Na, dann habe ich quasi vor 25 Jahren angefangen. Ich habe eigentlich als allererstes den Open Space kennengelernt. Also dieses Format, wo Menschen tatsächlich komplett selbst organisiert ihre Agenda gestalten und dann die ganze Zeit, den Tag oder die 2 oder die 3 Tage selbst organisiert arbeiten und sehr, sehr orientiert an dem, was für sie tatsächlich notwendig ist. Dann habe ich, das hat mich auch sehr gerufen, weil ich so erstaunt war, was Menschen, ohne dass irgendjemand ihnen sagt, was sie tun sollen, in der Lage sind zu schaffen und zu heben. Ja, das ist diese Emergenz quasi auch. Ja, das hat mich einfach sehr, sehr geflasht damals. Und dann bin ich in viele Ausbildungen gegangen. Habe viele Großgruppenmethoden kennengelernt, dort vor allen Dingen natürlich Harrison Owen, den Begründer des Open Space Verfahrens. Dann habe ich kennengelernt Marvin Weisbord und Sandra Janoff. Das sind 2 Personen, die haben eine Methodik entwickelt, die heißt Future Search oder die Zukunftskonferenz. Und die haben mich eigentlich auch sehr, sehr fasziniert in ihrem Ansatz, eben wirklich nur das zu tun im Raum, was ich tun muss und das ansonsten den Teilnehmenden alles selber zu überlassen. Das heißt nicht, sie führungslos zu lassen übrigens, gar nicht, aber immer wieder zu überlegen, was kann ich tun, wo kann ich mich zurückhalten, um der Gruppe das Vergnügen zu geben, die Dinge selber zu regeln. Das war, glaube ich, der wichtigste Impuls. Und dann habe ich einfach über ganz, ganz viele Jahre ganz viele andere Dinge kennengelernt, bin auch stärker auch nochmal in hypnosystemische Konzepte gegangen, habe strukturelle Strukturaufstellungen kennengelernt, habe viel mit Aufstellungen Erfahrungen gemacht und habe dadurch auch ein Stück weit, glaube ich, ein Gefühl für, was ist eigentlich ein Feld, bekommen. Ja. Und also letztendlich jetzt, es gibt immer wieder neue Aspekte, die mich weiter treiben. Ja, viel Körperarbeit, auch die Liberating Structures, ein Bündel von kleinen Methoden. Als ich die kennengelernt habe, dachte ich, was ist das eigentlich, so kurze kleine Methoden, warum jetzt nochmal eine neue Sammlung? Aber dann auch dort festzustellen, dass das wirklich auch eine Besonderheit ist. Also es sind so, das ist die Welt, von der ich komme. Es ist eine Welt, wo es nicht darum geht, ein Experte für irgendwas zu sein, sondern was zu ermöglichen im Raum und da in der Rolle sehr klar und immer klarer zu werden. Mhm. Ja, so vielleicht.
Wäre das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, auch eine Definition für Facilitation? Oder wie würdest du Facilitation in zwei, drei Sätzen definieren?
Ja, also es gibt so eine kurze Definition von mir, die heißt, Facilitation ist die Kunst der Herausbildung von Kontakt, Fokus und Verbindlichkeit in Gruppen. Mhm. Ja, und dann wird ja, das ist das, was wir brauchen, um Transformationsprozesse oder Veränderungsprozesse oder Innovationen in Systemen voranzubringen, dass die Menschen wirklich miteinander in Kontakt gehen, einen gemeinsamen Fokus haben und dann auch Verbindlichkeit hergestellt wird.
Mhm. Ja, sehr schön. Ja. So ein kleines Wörterbuch, du hast eben jetzt nochmal Emergenz gesagt, also vielleicht fragt sich gerade eine Hörerin oder ein Hörer, was zum Teufel ist denn jetzt eigentlich nochmal Emergenz? Ja,
also Emergenz ist ein Begriff, der kommt aus der Physik und ist in der Systemtheorie auch aufgenommen worden. Und es geht eigentlich einfach nur darum, dass zwei Elemente, die relativ einfach sind, gemeinsam etwas machen, was mehr ist als die Summe der Teile. Mhm. Also 1+1 ist mehr als 2. Mhm. Das nennt man Emergenz.
Okay. Und dann fand ich eben nochmal so schön, als du meintest, ja, und dann habe ich verstanden, was ein Feld ist.
Ja.
Was ist ein Feld?
Ui, Christina, so, du fragst mich hier Fragen. So, also in meiner Sicht, also ich kann versuchen, das mal so zu beschreiben, wie ich das erlebe und sehe und fühle. Für mich sind die Informationen, um ein Thema zu bearbeiten, die sind schon alle da. Ja, und die machen sich deutlich durch Meinungen und Perspektiven, die Menschen gemeinsam in den Raum bringen. Und wenn wir die richtigen Menschen im Raum haben, dann geht es eigentlich darum, gemeinsam dieses Feld zu erkunden. Und dann Informationen sind da und einzelne Personen können aufgrund ihrer Erfahrung, die sie mitbringen, eine bestimmte Sache zur Sprache bringen. Ja, also wenn wir mit diversen Gruppen da sind oder Multi-Stakeholder-Gruppen, also verschiedene Perspektiven auf eine Fragestellung. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn in einem Unternehmen eine bestimmte Innovation vorangetrieben wird, die sich die recht umfassend ist, vielleicht sogar die ganze Organisationsstruktur auch betreffen, dann brauchen wir eben Leute aus der Leitung, aus der Geschäftsführung, wir brauchen Leute aus dem Vertrieb, wir brauchen Leute aus Marketing, wir brauchen Leute, die die Dinge herstellen, wir brauchen die, die mit den Kunden zusammenstehen und quasi deren Perspektive vertreten können. Und dann muss man gucken, sind alle da? Und dann geht es ja darum zu sagen, okay, das Feld ist jetzt bereitet, ja, und jetzt können wir von den einzelnen Personen quasi die Informationen bekommen, was es braucht, um jetzt ein bestimmtes Problem zu lösen. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt klar genug beschrieben habe, aber so. Also nicht davon auszugehen, Christina, dass Leute mit ihrem Charakter kommen oder mit ihrer festen Meinung kommen, sondern eher von der Perspektive auszugehen, die damit zu tun hat, wie diese Person, welche Erfahrungen sie in ihrem Leben gemacht hat und welche Praxis sie mitbringt und welche Aufgabe sie im System hat.
Ja, vielleicht da direkt mal weiter. Die Frage hatte ich mir eigentlich so für später nochmal so irgendwo notiert, aber Du hast jetzt es gerade angesprochen, die verschiedenen Disziplinen, die da ja auch vertreten sind in diversen Gruppen. Wie gehst du denn damit um, dass du ja von der, also ich gehe mal davon aus, du gehst von der Hypothese aus, jeder und jede nimmt den Prozess unterschiedlich wahr, der da so läuft und hat natürlich auch so ihre oder seine eigene Perspektive auf das, was da jetzt gemacht werden soll und so weiter. Diese Unterschiedlichkeiten, wie sehr holst du die in den Raum? Oder sagst du, wir bleiben auch, soweit es geht, in so einer Art Konsensillusion?
Oh
Denn die hilft dem Prozess.
Gott. Christina, genau. Also ich sehe meine Aufgabe darin, einer Gruppe zu helfen, sich zu differenzieren. Also eigentlich genau das Gegenteil. Ja, wenn wir versuchen, irgendwie zu sagen, also wir wollen jetzt nur über das sprechen und zwar auch genau nur in dieser Art und Weise und es soll genau das dabei rauskommen, dann braucht man oftmals größere Prozesse gar nicht anzusprechen, ja, oder nicht zu ermöglichen. Das Spannende ist eigentlich zu sehen, ah, okay, da kommt eine Gruppe von Menschen und ich helfe denen, sich zu differenzieren. Das heißt auch die Unterschiede wahrzunehmen, ja, und die verschiedenen Perspektiven kennenzulernen, wahrzunehmen, etc. Und natürlich helfe ich irgendwann der Gruppe auch, das wieder zu integrieren. Ja, aber erstmal ist die Differenzierung wichtig und da ist es eben in unserer Aufgabe zu differenzieren, ohne jemanden auszugrenzen. Und da spielt natürlich facilitatives Handwerk und die Kunst eine große Rolle, darauf zu achten, dass niemand alleine dasteht, auch wenn er vielleicht er oder sie eine Meinung vertritt oder eine Perspektive in den Raum legt, die bisher noch nicht gesehen wurde. Achten wir darauf, dass Menschen nicht alleine sind, dass sie nicht zum Sündenbock gemacht werden. Und in der Integrationszeit, sozusagen Phase, da achten wir darauf, dass wir der Gruppe helfen, die Dinge zu integrieren, also auch zu einer Art Konvergenz zu kommen, aber ohne eine Einheit zu erzwingen. Ja. Weil es geht nicht darum, zum Schluss zu sagen, wir sind jetzt alle einer Meinung. Das schaffen wir als Menschen gar nicht und es macht auch gar keinen Sinn. Aber wir können ein Ergebnis formulieren, was gut genug ist, um es auszuprobieren und sicher genug, um das gemeinsam zu tun. Ja, darum geht es. Also differenzieren ohne auszugrenzen und integrieren ohne Einheit zu erzwingen. Das ist unsere Aufgabe.
Ja. Lass uns mal auf deine Haltung dabei schauen. Wie bereitest du dich denn mental auch auf so einen Prozess vor? Also was sind so deine inneren Leitsätze, Leitplanken? Oder kann ja auch sein, dass das mittlerweile alles so intuitiv passiert, dass du es gar nicht mehr machst. Aber also ich schließe jetzt mal von dir, von mir auf dich, weil wenn ich weiß, oh, da habe ich jetzt aber wahrscheinlich ein relativ dickes Brett vor mir, dann stärke ich mich schon auch noch mal vorher, ja, also indem ich mir einfach noch mal klar mache, okay, ja, was ist noch mal meine Haltung, was sind so meine Grundprinzipien und die helfen mir auch wahnsinnig im Prozess, auch gerade wenn ich dann merke, jetzt passiert was, wo es vielleicht auch ein bisschen bumpy wird, ja, so, welche sind das bei dir oder und wie bereitest du dich eben auch dann vor? Du arbeitest auch in Workshops, Trainings oder Coachings? Dann weißt du, gutes Material ist echt Gold wert. Ich persönlich arbeite seit Jahren am liebsten mit den Produkten von Neuland, weil sie durchdacht sind, langlebig sind und auch einfach Spaß machen. Deshalb gibt es jetzt für alle HörerInnen dieses Podcasts 15% Rabatt auf alle Neuland-Produkte. Einfach beim Bestellen den Rabattcode Become Better eingeben. Alles klein und zusammengeschrieben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit www.neuland.com.
Naja, also ich würde sagen, so mein ganzes Leben ist eine Vorbereitung auf diese Art von Praxis. Und ich gehe immer davon aus, dass die Menschen im Raum erstmal was beitragen wollen. Ja. Und dass die Art und Weise, wie sie das machen, vielleicht nicht immer genau so ist, wie wir uns das wünschen. Ja. Manchmal kommt es vielleicht ein bisschen rau einher oder als Widerstand oder so. Aber zu wissen, ah, erstmal ist es gut, wenn Leute ihre Meinung sagen, wenn sie ihre Perspektive teilen. Ja. Und dann davon auszugehen, dass die im Raum sind, jetzt genau die richtigen sind, mit denen wir arbeiten. Und dass das, was hier geschieht, das Einzige ist, was geschehen kann, weil mit was anderem können wir gar nicht arbeiten. Ne? Also es ist immer schön zu denken, ah, jetzt müsste doch genau das sein. Und dann ist aber was ganz anderes. Und da ist es hilfreich, also so als Prinzip, das, was jetzt hier im Raum geschieht, ist wichtiger als das, was wir geplant haben. Mhm. Was für mich ja auch immer bedeutet, dass ich auch bereit sein muss, meinen toll erarbeiteten Plan zur Seite zu schieben und zu sagen, okay, jetzt braucht es was anderes. Ich gehe auch immer davon aus, dass ich nicht mehr wissen muss als die Menschen im Raum. Ja. Mhm. Und meine Klarheit in der Rolle bedeutet auch, wenn ich nicht mehr weiter weiß, kann ich immer die Gruppe auch fragen. Also ich muss nicht die sein, die alles besser weiß, sondern ganz im Gegenteil. Wir machen das zusammen. We are in this together. Mhm. Ja, so das ist ein ganz starkes, für mich ein ganz starkes Prinzip. Und ich merke gerade, dass ich richtig Gänsehaut bekomme, weil ich mich mit den Leuten, ich sag mal, auch so ein Stück weit in das Feuer setze, mhm, und bereit bin, auch ein Thema so weit zu erkunden, auch vielleicht mit allen Spannungen, die da drin hängen, und nicht gleich zu versuchen, eine Lösung zu finden, nicht gleich wieder alles zumachen, damit es sich wieder leicht anfühlt. Ja. Auch die Idee, okay, wir müssen uns einander zumuten. Wir haben Mut, einander zuzuhören. So, das sind so vielleicht ein paar ganz, mhm, wichtige, mhm, Prinzipien. Und dann kann ich dir noch eine ganz kleine Mini-Geschichte erzählen. Ja. Ich war vor kurzem in einem öffentlichen Dialog. Also das ist jetzt ein bisschen anders als in der Organisation. Das war eine öffentliche Veranstaltung und es war im ländlichen Raum und es gab ein beziehungsweise zwei Personen, die sehr im Widerstand waren gegen das Format, um was es dabei ging, weil da wurde so in Kleingruppen gesprochen. Und das ist was ich sonst eigentlich nie mache. Ich habe dieser Person, der war ziemlich massiv im Raum und hat auch eher einer rechten Gruppierung angehört. Das hat man ziemlich schnell gemerkt. So, und diese Person habe ich dann eigentlich so ein bisschen gesagt, er oder sie könnte, also er könne ja eigentlich auch gehen, wenn das jetzt nicht die richtige Veranstaltung für ihn ist. Das hat er dann auch gemacht. Und der hat das beim Rausgehen auch, hat sich noch entschuldigt. Das fand ich irgendwie super. Mhm. Und danach habe ich zu den Personen im Raum gesagt, wissen Sie, für mich gilt das Prinzip der Mobilität. Ja? Ich gehe dahin, wo ich lernen und beitragen kann. Und ich ehre eine Gruppe durch meine Abwesenheit, wenn ich sie verlasse. Mhm. Und das ist was ich tatsächlich sehr tief verinnerlicht habe. Das sind ja alles die Prinzipien des Open Space und das war interessant, die Reaktion der Menschen im Raum, weil ich habe da nichts problematisiert, sondern nur gesagt, okay, er geht dahin, wo er jetzt besser lernen und beitragen kann. Und da waren ganz viele, die gesagt haben, das ist ja mal eine spannende Sichtweise, ja, auf dieses Thema, da war ein quasi Querulant im Raum oder so. Ja. Mhm. Das sind so, das vielleicht auch mal als kleine Geschichte.
Total schön, ja. Vielen Dank. Und ich meine, du hast ja gerade so ein sehr starkes Bild erzeugt, nämlich, ne, du setzt dich da mit den Leuten zusammen ins Feuer.
Ja.
Wie gehst du denn mit deinen Energien um? Also, ja, wie kommst du auch wieder zur Kraft? Oder ganz praktisch gefragt, wie viel Regenerationszeit brauchst du nach 2 Tagen Arbeit mit so einer Gruppe zum Beispiel?
Das ist auch eine gute Frage, ne? Ich bin ja gerade 60 geworden und ich merke, dass ich tatsächlich mehr Zeit brauche danach. Ich nehme mir auch abends nichts mehr vor, ja, wenn ich irgendwie begleite. Aber tatsächlich im Prozess selber hilft mir sehr meine Körperarbeit, die ich eigentlich schon sehr, sehr lange mache. Ganz spezifisch auch das Leadership Embodiment und das Zentrieren, dass ich immer wieder merke, durch meine Atmung, ich mache seit 25 Jahren Yoga auch, ne, einfach nur dieses mich im Raum wieder zentrieren, meine Füße zu spüren, mich auszubreiten, also diese Idee, ich breite mich aus und kann einen inklusiven Raum schaffen, in dem ich irgendwie erstmal alles wertschätze, was da ist. Das geht eigentlich sehr schnell mittlerweile. Wenn ich dran denke, also es gibt natürlich Momente, wo ich in Hektik komme und wo ich da auch mal rausfalle. Also ich meine, wir sitzen ja nicht da wie so ein Buddha die ganze Zeit, ja, sondern das ist ja so, wir gehen rein in diesen Zustand und wir gehen auch wieder raus. So, aber ich merke, dass ich im Laufe dieser ganzen Jahre immer mehr gelernt habe, durch verschiedene Dinge immer wieder in so einen Zustand des Nichtwissens zu gehen, mhm, in einen Zustand des Annehmens und der quasi, also neutral sind wir ja nicht wirklich im Raum. Das ist nochmal so eine andere Diskussion. Da können wir nochmal einen anderen Podcast zu aufnehmen vielleicht. Aber dieses erstmal anzunehmen, was ist. Mhm. Und das auch zu wertschätzen, was ist. Mhm. Und vielleicht, also auch eine Übung, die ich immer wieder mache, ist, wenn wir zum Beispiel so eine Runde machen und jeder teilt seine Perspektive oder seinen Gedanken oder Gefühle zu einem bestimmten Moment oder einem bestimmten Thema, dann ist es, merke ich, dass ich immer wieder bei jedem, der was sagt, den Teil in mir finde, der Ja sagen kann, egal was die Person sagt.
Wow.
Ja, also ich, das ist auch, glaube ich, ja, auf jeden Fall eine Praxis, die hilft. Weil, weißt du, wir sind doch alle miteinander verbunden irgendwo. Und das ist nichts Menschliches, ist mir fremd. Ja, und wenn jemand was sagt, was ich erstmal so vielleicht erstmal denke, so, boah, nee, das finde ich jetzt nicht, dann übe ich zu gucken, ah, okay, wo in mir oder welcher Teil in mir kann sagen, ja, das stimmt, das geht mir auch mal so. Da hat mir wiederum sehr geholfen im Laufe von sehr, sehr, sehr langer Zeit The Work von Byron Katie. Ja, das sind so meine Methoden, die mir helfen, Glaubenssätze zu hinterfragen, zu untersuchen und mich mit dem zu verbinden, was im Raum ist.
Ja, das kennen ja jetzt viele vielleicht auch gar nicht.
Ja,
The
ja.
Work. Und aber das kann man ja relativ schnell erklären, ne? Also es geht ja darum, dass man sich dabei entdeckt, jetzt irgendeinem Glaubenssatz zu folgen, ne? Also sowas wie, was nehmen wir denn jetzt mal? Ich kann damit jetzt nicht umgehen oder
Ja.
das überfordert
Oder
mich.
er sollte mir zuhören.
Oder er sollte mir
Das Beispiel.
zuhören. Ja, sowas. Und dann gibt es ja so drei Fragen, ne? Und die erste ist doch, also hilf mir noch mal, es ist so lange
Ja.
her, dass ich mich damit beschäftigt
Nun,
habe,
die
aber die
erste
erste,
Frage ist: Ist das wahr?
ist es wahr,
Sollte er
genau.
mir zuhören in dieser Situation? Die zweite Frage ist: Kannst du, also je nachdem, ob man da schon ein Nein hat oder nicht, kannst du absolut sicher sein, dass das wahr ist? Wie reagierst du auf den Gedanken, wenn du das denkst? Dann gehen wir in so einen Körperscan und in so einen Emotionsscan. Und dann ist die dritte Frage, wer wärest du ohne den Gedanken in dieser Situation? Wenn er vielleicht das tut, was er tut, und du müsstest nicht denken, er sollte mir zuhören. Wer wärest du ohne diesen Gedanken? Das ist ein totaler Gamechanger, wenn man das übt. Das ist ja wie so ein Muskel, den man üben kann, ja. Und dann rauszufinden, ich wäre vielleicht viel empathischer für die andere Person. Ich könnte besser zuhören, ich könnte ihm zuhören. Ich wäre auch mir gegenüber nicht so brutal, weil ich wäre offen und wäre nicht zu und so weiter, ne? Entdeckt man. Und dann geht man in die Umkehrungen. Sehr interessant. Und da wird es ja richtig spannend, weil The Work of Byron Katie geht davon aus, nichts ist wahr ohne sein Gegenteil. Und dann gehst du in die Umkehrung. Also er sollte mir zuhören, er sollte mir nicht zuhören. Und dann findest du Beispiele, warum das auch wahr sein könnte. Dann nimmst du, ich sollte ihm zuhören. Oh, spannend, ich sollte ihm zuhören. Könnte das auch wahr sein in genau dieser Situation? Und als drittes wäre es dann ich, in diesem Fall gibt es eine dritte Umkehrung, nämlich ich sollte mir zuhören.
Das
Und das
ist
ist,
immer
weißt du,
wichtig.
das ist total interessant. Ich liebe es. Wir machen das in unserer Ausbildung auch ziemlich intensiv. Und ich merke, dass das diese facilitative Haltung total verstärkt. Hilft wirklich erstmal zu denken, es sind alles nur Gedanken. Das sind alles nur Gedanken, die ich habe. Ja, und nichts ist wahr ohne sein Gegenteil. So, das hat
Sehr
mir sehr
schön.
geholfen. Ja.
Ja, toll, danke. Und lass uns mal so auf dieses Thema Steuerung der Gruppe kommen. Also, ne, klar, wir Systemiker würden ja auch immer sagen, wir brauchen einen anderen Steuerungsbegriff. Ja, also es kann nicht um Kontrolle gehen, es kann nicht um, ich mache dies und jenes kommt garantiert dabei rausgehen. Aber man kann es ja trotzdem beeinflussen. Also es ist jetzt ja nicht total egal, was wir tun. So, ne? Und natürlich gibt es auch Wahrscheinlichkeiten aus der Erfahrung. Also ich weiß natürlich auch mittlerweile, weiß ich nicht, es gibt kaum noch eine Situation in einer Gruppe, die mich wirklich überrascht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht habe ich mich da auch irgendwo reingeschaukelt, aber es gibt, finde ich, also immer wieder tauchen irgendwelche, nicht immer wieder, manchmal, manchmal tauchen Situationen auf, da würde man dann in so einem, in so einer Trainerausbildung lernen, ja, da musst du dann das und das tun. So, ja, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es trotzdem gut weitergehen kann, weil darum geht es ja immer, ne?
Ja, da sprichst du was an, was ganz interessant ist, weil ich glaube, ich habe selber auch eine Trainerausbildung und ich bilde auch Trainer in facilitativen Stil aus, ja, für ein befreundetes Unternehmen, eine Akademie. Und da stelle ich immer wieder fest, dass tatsächlich die Haltung von uns Facilitatoren sehr anders ist. Ich versuche immer wieder, mich überraschen zu lassen, was im Raum ist. Und auch natürlich habe ich eigentlich auch schon fast alles erlebt, ja. Aber ich bin, zumindest gehe ich in so eine Haltung, ah, das ist interessant, mal gucken, was jetzt geschieht. Und das überträgt sich auch in der Gruppe, dass da also, ich sag mal, die Gruppe sich besser selbst organisieren kann und nicht so sehr abhängig ist von mir als Person, die dirigiert. Ja, ich finde das Wort Kontrolle an der Stelle auch super wichtig, weil wir versuchen, so viel Kontrolle, wie es irgendwie geht, an die Gruppe abzugeben. Und was ich kontrollieren kann, ist eben mein Zustand, ja, indem ich eben darauf achte, in welchem Zustand mein Nervensystem ist zum Beispiel. Und das ist ja auch diese Art von Co-Regulation, ja, wenn ich mich reguliere und wieder offen sein kann und mit einem nicht mehr so einem stark klopfenden Herzen da sitze oder nicht so eng bin in der Brust, dann weitet sich das auch sofort auf die Gruppe und auf deren Körper der Menschen im Raum aus. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, immer wieder zu gucken, wie kann ich wirklich klar sein in meiner Rolle? Ich bin für den Prozess da und ihr seid für den Inhalt da. Das ist super entspannend und entlastend, dass ich jetzt mich nicht noch in den Inhalt reinwühlen muss, sondern in diesem Moment gucken kann, okay, was bräuchte es jetzt? Und da gibt es natürlich auch so einen Leitsatz, der für mich wichtig ist. Also so Situationen in Gruppen, egal wie groß sie sind, wo nur eine Person spricht und alle anderen hören zu, die ist dazu sehr geeignet, um Spannungen aufzubauen.
Na, lass uns doch mal das ganz praktisch uns mal anschauen. Also wie könnte es aussehen, der Gruppe dann sozusagen die Kontrolle zu geben für etwas Bestimmtes? Ich nehme jetzt mal so einen Klassiker.
Ja.
Ich sag mal, die große Sorge, wenn man so mit Trainern redet oder auch mit anderen, die Prozesse begleiten, ist ja immer, dass es so eine Person im Raum gibt, die so ganz viel Raum einnehmen möchte gerne. Ja, also die sich auch ständig meldet oder auch immer als erstes antwortet oder teilweise einfach reinspricht und so über die Zeit einfach so, was weiß ich, nehmen wir mal eine Gruppe von 20 Leuten und so in der Verteilung, ne, einfach den größten Redeanteil hat im Vergleich zu den anderen.
Ja, ja.
Was machst du jetzt? Also lässt du das einfach laufen? Gibst du der Gruppe einen Impuls, das zu beobachten? Oder also was machst du da?
Ich versuche das nicht zu kommentieren, auch um die Personen nicht jetzt bloßzustellen oder so. Aber methodisch kannst du da ja total viel machen. Du kannst immer, also zum Beispiel alleine nur eine Runde machen, in dem jeder einmal spricht und du sprichst erst das zweite Mal, wenn alle gesprochen haben. Ist ja die einfachste Intervention. Die ist immer wieder erhellend, weil du dann von allen die Stimmen bekommst, zumindest für die, die sprechen wollen. Oder du gehst in Kleingruppen, sagst, Mensch, redet doch mal kurz mit euren Nachbarn. Was ist dein Gedanke dazu? Oder wir gehen halt in die richtige kleine Formate, wie das One, Two, Four, All aus den Liberating Structures, wo jeder erstmal für sich eine Minute Zeit hat, dann zu zweit spricht und dann mit einem anderen Paar zusammengeht. Und dann die Ergebnisse aus diesen Vierergruppen in das Plenum getragen werden. Da hat jemand, der, ich sag mal, so sehr besonders viel spricht, so viel Redner und Besserwisser, die können dann versuchen, diese Vierergruppe noch zu dominieren, aber nicht schaffen das nicht mehr den ganzen Raum.
Ja, also ganz kurz, ich bin da jetzt nochmal an der Stelle so ein bisschen so der Zwergpinscher. Nee, wer beißt in die Wade? Egal. Jedenfalls... Also ich stimme dir total zu. Also wenn ich jetzt so einen Prozess über 3 Tage mir vorstelle, dann ist das natürlich total gut. Immer, also ganz viele verschiedene Formate anzubieten. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ja, es gibt auch Personen, die sind dann irgendwann einfach beruhigt, weil sie wissen, es gibt Gefäße, in die ich das ergießen kann, was ich hier gerne. Ja. Ne? So. Ja. Und du wirst aber ja nicht vermeiden, immer wieder trotzdem im Plenum zu sein.
Ja.
So. Und ich habe es eben auch schon erlebt, beziehungsweise ich kenne einfach auch die Frage immer von Leuten, die auch beginnen, mit Gruppen zu arbeiten, aber was mache ich denn dann? wenn diese Person einfach nicht Ruhe gibt, einfach nicht so, ne, und so weiter. Und jetzt habe ich mich nur gerade gefragt, vielleicht gibt's ja irgendeinen Beobachtungsauftrag oder vielleicht gibt's, also ich suche wirklich gerade selber danach, vielleicht gibt's irgendwas, wie kann man es eben in die Gruppe reingeben als Beobachtung, sodass es sich dann selber reguliert. Und ich kann ja kurz preisgeben, was ich dann meistens mache.
Ja.
Ich spreche es dann nämlich doch irgendwann an, aber natürlich auf eine indirekte und humorvolle Art. Also Beispiel, wir haben irgendwann bei uns im Kurs, also was nehme ich denn jetzt mal? Also mal angenommen, wir hatten irgendwann so dieses Ding, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Weiß nicht, ob du das kennst. Von
ja, klar. Ja, ja. Ne?
Na, genau, ja. So.
Da ist die Freiheit.
Genau, ne? Und das heißt aber ja auch, also gerade in den BeraterInnen-Ausbildungen und auch in Führungsausbildungen ist es auch immer so der Tipp, schlaf mal eine Nacht drüber, ne, bevor du reagierst. Oder du musst ja auch nicht sofort. Also wenn dich auch was irritiert, spürst doch einfach mal, ne, als Emotion, oh, das macht jetzt was und ich muss ja jetzt nicht sofort reagieren, sondern wart mal ein bisschen ab und dann kannst du ja immer noch so. Und jetzt mal angenommen, ich habe so eine Person im Raum, dann könnte das natürlich manchmal auch humorisch eine Antwort sein. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, die Gruppe lacht, die Person im besten Fall auch. Dann ist es irgendwie zum Thema geworden, birgt aber natürlich die das Risiko, und das hast du gerade auch angesprochen, so eine Person zu beschämen.
Ja, ja, ja. Ne?
Trotzdem mache ich's.
Genau, also ja, das sind jetzt wieder so Sondermomente, die in meiner Praxis natürlich auch mal vorkommen, aber eher nicht so wahnsinnig wichtig sind. Also was wir zum Beispiel gerne nutzen, sind ja so bestimmte Metaphern, die wir am Anfang in den Raum legen und Arbeitsweisen, die wir am Anfang, ganz am Anfang oder sogar davor noch machen. Das ist jetzt, geht jetzt zu weit, um das alles zu analysieren. Aber eine Sache zum Beispiel, die Metapher, das ist diese Geschichte mit den 6 Menschen, die wissen wollen, was ein Elefant ist. Diese alte Geschichte. Ne, 6 Menschen wollen wissen, was ein Elefant ist. Ich erzähle sie mal ein bisschen inklusiv. Aber dieser Elefant steht in der Höhle. Jeder hat aber nur so einen kleinen Teil des Elefanten und der eine am Ohr, der andere am Rüssel, der andere am Bein und der so, ne, jemand hinten an diesem kleinen Schwanz und alle beschreiben, ah, ein Elefant ist ein Baum, nee, ein Fächer, nee, ein Gartenschlauch, nee, ein Pinsel, der ist auch borstig. Und das ist ja so eine lustige Geschichte eigentlich, zu sagen, so, hey, wir müssen einander zuhören, um wirklich zu verstehen, was der ganze Elefant ist. Und wenn sowas dann, wir haben immer so ein Plakat dann im Raum, da hängt, dann ist es interessant, dass sehr häufig Menschen irgendwie dann doch darauf referenzieren. Und zwar nicht ich, sondern jemand aus der Gruppe. Also wie ist es denn, Christina, wenn ich das nicht sage mit dem Reiz- und Reaktionsding, sondern dass jemand aus der Gruppe sagt.
Ja, das wäre ideal.
Lieber Klaus, weißt du, ich find's echt schwer, dir zuzuhören, weil du bist immer so schnell und ich merke, ich komme gar nicht so richtig zum Denken oder so. Das ist eigentlich das, auf was wir immer hoffen und auf was wir auch mehr warten. Wir warten wahrscheinlich ein wenig länger als eine Trainerin, die denkt so, oh, das muss ich jetzt regeln. Das ist ein typisches Beispiel, wo wir natürlich in der Art, wie wir Räume gestalten und so weiter schon irgendwie viel haben, aber eigentlich darauf warten, dass die Gruppe das selbst regelt.
Ja.
Das wäre so die Antwort aus der Facilitation-Ecke.
Danke.
Aus meiner Praxis.
Ja, sehr schön. Wenn du jetzt auf so eine Gruppe schaust, Stichwort, es ist ein lebendes System.
Ja.
Es ist lebendig. Also erstmal, was bringt das für dich mit?
Ja.
Was sind so deine, ja, Beobachtungshilfen? Ja, ja, wo guckst du überhaupt hin?
Ja, ja. Ne?
Um so auch vielleicht während des Prozesses zu bewerten, wie läuft's denn für die Gruppe? Oder also, ja. Ne? Was?
Ja, also da spielst du jetzt so ein bisschen an auf so diese Frage, was ist eigentlich ein System? Und ich stelle eigentlich fest, das ist immer wieder diese Gegenüberstellung von Mensch und Maschine, die spannend ist. Weil ich immer wieder bemerke, gerade in so größeren Change-Projekten, dass implizit und explizit und bei mir auch wir manchmal so ein mechanistisches Weltbild haben. Ja, du hast das vorhin auch schon gesagt, tue X, dann passiert Y. oder so. Oder Frau Meier muss weg, sage ich jetzt mal, ne? So als Beispiel. Ja, so, es ist ein Problem, das ist die Problem dieser Person im Team. Und wir wissen eben aus der Systemtheorie und auch aus der Betrachtung von Systemen, dass Dinge sich ja wiederholen. Das heißt, wenn eine Person dann vielleicht draußen ist aus dem Team, dann übernimmt jemand anders diese Rolle. Und es ist eigentlich mehr, es geht mehr um Strukturen und um Formate als um einzelne Personen. Es geht um die Art und Weise, wie Menschen in Beziehungen sind und wie die Prozesse gestaltet sind, als das Merkmal von einzelnen Personen. Das ist zum Beispiel wichtig. Ich achte gar nicht so sehr auf einzelne Personen. Wir kümmern uns natürlich darum, dass wir mit einer schönen Einstiegsrunde schon mal alle gehört haben und dass ich weiß, also die Sabine hat heute Kopfschmerzen und Klaus macht sich Gedanken um seine kranke Mutter und bei Emilia ist irgendwie gerade zu Hause total Stress oder so. Wenn wir das einmal gehört haben, dann kann man auch einschätzen, warum jemand vielleicht gerade so schaut, wie er oder sie schaut. Aber das wissen dann alle. Und ich gucke also nicht so sehr auf Einzelne, sondern eher, wie ist die Interaktion zwischen den Menschen? Ja, schaffen die das, sich zuzuwenden? Hören die einander zu? Ist da ein guter Kontakt oder ist es eher, das kann man ja manchmal sogar durch Körperhaltung und so sehen. Ja. Sind die offen oder sind die geschlossen? Ja, so ist das eine offene Haltung oder sind die so ganz und werden wirklich viele, also gibt's auch, ist der Raum, sage ich mal, sicher genug? Also ich gehe davon aus, es gibt nicht sowas wie einen wirklich 100% sicheren Raum, aber ist der Raum sicher genug, dass Menschen sehr unterschiedliche Meinungen und Perspektiven teilen können? Oder ist hier so ein Gefühl von, wir müssen alle einer Meinung sein, dann weiß ich, ich habe was zu arbeiten, ja, so daran. Aber ich gucke gar nicht so sehr auf, was machen Einzelne und wie geht's denen gerade? So, das sind vielleicht so ein paar Dinge.
Das ist erstmal, genau, super, kann ich total gut anschließen. Also ich spreche auch gern von dem Dritten, also ne, so im Sinne einer eigenen, ganz eigenen Qualität, die sich in einer Gruppe entwickelt. Und diese Qualität kann total eben verschieden sein, ne? Und selbst bei den gleichen oder bei denselben Gruppen kann es mal so und mal so sein.
Ja, klar.
Und jetzt mal wieder zur Steuerung. Ja. Also, ne, du stellst jetzt fest, oh, aha, Mensch, die sind aber ganz schön zu.
Ja.
Ja, oder so. Was würdest du jetzt machen? Also, welche, ja, heißt das bei dir auch Intervention oder?
Ja, interessant, genau. Ja. Wir reden da gar nicht von Intervention, sondern eher Angebote.
Angebote, ja.
Oder welche Einladungen spreche ich aus? Und da sind natürlich so die Liberating Structures zum Beispiel immer wieder tolle kleine Methoden, damit Menschen schneller miteinander in Kontakt kommen. Und immer wieder diese Situation, es spricht nur eine Person im Raum und alle müssen zuhören, das ist das, was wir möglichst gering halten. Also in so einem Workshop von mir begleitet, gibt's natürlich immer mal wieder Momente, wo jemand was vorstellt oder eine Gruppe ihre Ergebnisse präsentiert und wir danach nochmal überlegen, okay, was heißt das jetzt gerade? Aber ich versuche, diese Zeiten möglichst nicht zu lange zu haben, sagen wir so, immer wieder zu unterbrechen, weil dadurch kommen Menschen überhaupt erstmal auch in die Lage, sich mehr zu bewegen, zum Beispiel, ja. Weil wenn ich die ganze Zeit auf meinem Stuhl sitze und immer nur in eine Richtung gucke, dann, da ist da nicht so viel mit Bewegung, ja. Und wir gehen eben davon aus, wenn Menschen und andere Sichtweisen von der Welt erfahren, ja, und ihre eigene behalten dürfen, ohne sie verteidigen zu müssen, dann ändern Menschen auch ihr Verhalten, ja. Also so, wir versuchen irgendwie, dass Menschen viel miteinander im Kontakt sind und viel im Gespräch und viel gemeinsam Dinge analysieren und nicht, dass nur eine Person sagt, so und so ist es jetzt.
Okay, und jetzt kennen ja einige vielleicht auch gar nicht Liberating Structures, ne?
Ja.
Aber vielleicht mal so eine Übung, die dir besonders oder die du gerne machst oder so, wenn du merkst, die Gruppe ist mir zu geschlossen, die wenden sich nicht genügend aneinander zu oder hören sich nicht gut genug zu. Was könnte man da machen?
Ja, also der Klassiker wäre, das Einfachste sind ja Murmelgruppen, das ist jetzt keine Liberating Structure, das kennen wir alle, redet mal kurz mit euren Nachbarn darüber. Das machen wir relativ häufig. Und dann holen wir die Sachen wieder rein und dann ist meistens gleich eine andere Energie im Raum. Liberating Structures könnte ich zwei nennen, die ich häufig nutze. Das ist das One, Two for All, habe ich vorhin schon mal beschrieben. Jeder erstmal für sich 1 Minute, dann zu zwei, 2 Minuten, zu viert, 4 Minuten und dann kommt dann das, was als Essenz sozusagen aus diesen Vierergruppen kommt, wieder in die Gesamtgruppe. Oder dieses kleine Impromptu Networking, was ich einfach auch sehr mag, wo ich mit drei verschiedenen Leuten spreche. Es sind 3 Runden à 4 Minuten zu zweit. Das sind 12 Minuten, die Leute haben, ob, also da spricht ja dann immer die Hälfte im Raum. Wenn du 20 Leute hast und du machst ein Impromptu Networking immer zu zweit, dann sprechen immer 10 Leute gleichzeitig im Raum. Und da entsteht durch diese Methodik, weil wir immer die gleiche Frage nehmen, 3 Runden lang, entsteht schon sehr, sehr schnell fast so was wie ein dialogischer Raum, weil ich so viele Aspekte von anderen höre und die direkt oftmals, das machen nicht alle so, aber die Einladung ist natürlich dazu da, auch direkt in das, was ich dann der nächsten Person erzähle, mit reinhole. Ja. Da entsteht ganz viel, das ist wie so ein Schneeball, der dann im Raum wirkt und also wie so ein Schneeballsystem, nicht ein Schneeball, der wirkt. Das ist mal ein falsches Bild. Und die Ideen, Gedanken und Perspektiven verbinden sich auf so eine ganz schnelle Art und Weise. Übrigens auch super online zu machen. Also never, also ich mache kein Online-Ding nicht mehr, ohne dass ich ziemlich am Anfang so ein Impromptu-Networking mache. Die Menschen sind danach viel lebendiger, viel wacher und viel mit sich selbst und mit der Gruppe verbunden.
Okay, und technisch, du rechnest, du richtest einfach 10 Räume ein und sie können selber entscheiden, in welchen Raum sie gehen.
Nee, das mache ich beim Impromptu-Networking nicht, weil das dauert zu lange. Ich schicke die einfach in Breakout-Sessions immer zu zweit zusammen.
Ach so, und
Ja.
dann
Neu geschaffelt und dann
hoffst du
nochmal.
einfach, dass die Kombis irgendwie nicht doppelt.
Das passiert relativ sehr, also es kommt mal vor, aber das ist dann nicht so schlimm. Das sage ich denen auch. Es kann sein, dass ihr euch wieder trefft, aber das ist dann auch nicht so schlimm. Nee, nee,
Okay.
das ist ganz
Ja.
schnell, es ist gut, es ist total einfach zu machen und
Sehr
macht einen
schön.
großen
Ja.
Unterschied.
Genau. Und die Frage, die nimmst du einfach aus dem Prozess heraus, ne? Also, worum geht's hier gerade?
Ja, oder was bedeutet XY für dich? Weißt du, wir gehen ja oft in so Themen rein. Ich habe demnächst so eine Klausur, da geht es um das Thema Widerstand. Und das ist so eine Führungskräfte, Klausur von einem bestimmten Träger, ne? Und das sind alles Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene. Und es geht um Widerstand. Und da könnte man am Anfang so ein Impromptu Networking machen. Was heißt eigentlich Widerstand für dich? Anstatt dass ich erstmal einen Input gebe zu den verschiedenen Ebenen von Widerstand oder so. Ja, man kann das erstmal auch dann mit denen und übrigens auch im Training ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. Wenn man danach nämlich so ein Harvest macht, also eine Ernte, nicht nur spricht, sondern auch Dinge aufschreibt danach, dann hat man eigentlich mein Erleben ganz oft schon so viel von dem Inhalt, der für mich wichtig ist, schon aus der Gruppe herausgesammelt. Dann kann ich noch ein paar Aspekte daneben legen. So, das wäre meine Arbeit, wenn ich thematisch arbeite. Ja.
Ja. Ich glaube, du, von dir stammt doch auch dieses Überhitzung, Unterhitzung eines Raums, oder? Hab
Nee,
ich, nee? Ah,
nee,
okay.
aber hört
Das,
sich interessant an.
ja, habe ich jetzt irgendwie dir zugeschrieben, dass ich das da irgendwie mitgenommen hätte im Sommer. Nee, weil ich hätte jetzt ja gedacht, das ist ja dann eher so jetzt eine Intervention, wenn der Raum eher
Ja,
unterhitzt
ja.
ist. Man kann sich ja auch einen überhitzten Raum vorstellen. Also alle sind wahnsinnig mit viel Energie dabei, die Wangen sind rot. Ne, so, es ist total emotional oder so. Würdest du da auch intervenieren oder ein Angebot machen, eine Einladung aussprechen?
Ja, also ich finde ganz einfach, wenn der Raum zu überhitzt ist, dann schlage ich oft eine Pause vor.
Ja.
Und das ist die beste Intervention. Kurze Pause, 10 Minuten durchlüften, alle trinken was, alle, ne, kurze Biopause macht, das hilft ganz enorm.
Ja.
Ja,
Weißt
aber
du,
ich, ja.
vielleicht einfach so als Erklärung, weil ich erlebe mich jetzt ja hier sehr detailfragend.
Ja.
Und ich finde aber, also nach allem, was ich so gelernt habe, es macht unter Umständen, macht das Detail, in der Prozessbegleitung einen riesen Unterschied.
Ja.
Wie genau stellst du die Frage? Wie genau wird sie formuliert?
Richtig. Ja.
Wann genau machst du das Angebot, dass wir jetzt eben One, Two, Four, All machen oder Impromptu Network? So, das ist ja alles, deswegen sagst du ja auch, es ist eine Kunst. Ja. Und ich glaube, das trifft es sehr gut, denn man kann natürlich diese ganzen Methoden lernen. Aber ich habe so den Eindruck, man braucht einfach eine sehr große Sensibilität, eine sehr gute Beobachtungsgabe und sich selber da so zum Instrument zu machen, in Resonanz zu gehen, wirklich auch intuitiv zu entscheiden, ne? So, das ist ja die Kunst dabei. Genau, und gleichzeitig kann man bestimmte Sachen lernen. Also würdest du dem zustimmen? Es kommt so sehr auf das Detail drauf an.
Ach, ich weißt du, Christina, einerseits ja. Ja, es kommt aufs Detail an. Manchmal, weißt du, so ein Detail zum Beispiel, zähle ich die Gruppen durch oder lasse ich die Menschen selbst entscheiden, mit wem sie in die Gruppe gehen? Das wäre für mich so ein Detail, was super einen großen Unterschied macht. Mhm. Also für mich steht als Größtes drüber, wenn es nicht die Autonomie und Freiheit von Menschen unterstützt, tu es nicht. Das ist mein größtes, oberstes Sieb sozusagen, ja. So, also ich tue nichts, wo ich denke, das erhöht die Freiheit und Autonomie der Menschen. Ja, oder ich versuche mich daran zu orientieren. Und das Zweite ist, ich finde, manchmal ist dann egal, was für eine Methode ich nutze. Hauptsache, sie unterstützt die Autonomie und Freiheit der Menschen und lässt sie miteinander in Kontakt kommen. Mhm. Also es ist so ein sowohl als auch. Ja, es hat viel damit zu tun, will ich Kontrolle ausüben, ja, in welcher Form auch immer, will ich, dass ich denke, ich will, dass das jetzt so und so ist, ich will, dass die jetzt endlich zum Punkt kommen oder so, oder dass die endlich mal begreifen, das oder so. Mhm. Wenn ich mit solchen Dingen unterwegs bin, bin ich keine gute Prozessbegleitung. Mhm. Wenn ich aber neugierig bleibe und denke, mal gucken und auch, ich sag mal, zuversichtlich bleibe, weil manchmal wird die Zeit dann enger. Aber wenn ich der Gruppe lange genug die Möglichkeit gebe, sich zu differenzieren, geht die Integration manchmal ganz schnell. Mhm. Ja. So, also es ist eigentlich das Wichtigste, ist die Haltung. Ich habe auch schon sehr viele Prozessbegleitungen gesehen, die tolle Methoden genutzt haben, aber in der Art und Weise, wie sie genutzt haben, war das sehr direktiv. Und dann macht es auch alles irgendwie oftmals nicht mehr so viel Sinn. Oder es sind so kleine Unterschiede, die dann die Menschen dazu einlädt, wirklich das zu sagen, was sie denken. Weil darum geht's doch auch. Wir wollen Menschen im Raum haben, die sagen, was sie denken und was sie erfahren haben und was ihre Meinung ist und ihre Perspektive. Und wir wollen, dass sie offen dafür sind, auch andere zu hören. Und das ist ja unsere Aufgabe. Ja. Mhm. So. Hab ich jetzt geantwortet auf deine Frage?
Ja, also natürlich hast du geantwortet auf meine Frage. Ach, ich habe auch noch so viele Fragen, aber ich entscheide mich mal gerade, die Richtung ein bisschen zu wechseln nochmal, nämlich so in Richtung Führung.
Ja.
Oh
ja.
Kann denn eine Führungskraft facilitativ führen?
Ja. Auf jeden Fall, weil ein Bewusstsein über die Rolle, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht alles fixen, ja, so, egal, also diese Idee von, manche Führungskräfte haben ja so ein Bild von sich, ich muss mich um alles kümmern, ich muss mich um jeden Einzelnen kümmern, ich muss immer das und das und das, und außerdem muss ich vielleicht auch noch die sein, die am meisten weiß. Wenn ich diese Rolle austausche mit oder ergänze, sage ich mal so. Bei manchen Dingen muss ich tatsächlich auch was verlernen, vielleicht mit einer Idee von, ich bin dafür da, um ein Team, und zwar ein Kollektiv zu führen. Ja, nicht nur einzelne Personen, sondern ein Kollektiv. Und dann Werkzeuge, Methoden, Arbeitsweisen und die Haltung der Facilitation mitnehme, kann es ein extremer Gewinn für Führungskräfte sein. Wir machen ja auch in der Akademie bei mir eine Ausbildung extra für Führungskräfte. Ich nenne das ermöglichendes Führen.
Mhm. Ja. Schön, dann lade ich dich jetzt herzlich zu einer Fortsetzung ein.
Ja, gerne.
und, Und wir reden nochmal speziell über das Thema, weil ich glaube, dass viele Führungskräfte das auch spannend finden. Mhm. Die sagen ja, okay, gut, also jetzt so Gruppen moderieren oder so, das mag ich jetzt eher nicht so. Ja. Aber ich finde, da ist viel drin, was mich interessiert.
Ja, sehr gerne. Mhm. Ja. Vielleicht letzter Punkt noch zu dem, weil ein kleiner Bonbon, weil selbst wenn ich weiß als Führungskraft, wie ich Meetings wirklich effektiv gestalten kann, habe ich, glaube ich, schon sehr viel gewonnen. Und da haben wir auch als Facilitatoren natürlich Idee, wie man Meetings gut gestaltet. So, jetzt mache ich einen Punkt an der Stelle.
Jetzt mache ich das nochmal auf, weil ich habe also die Frage, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin und höre das, was würdest du denn sagen, welches kleine Experiment könnte er oder sie denn direkt morgen mal in einem Meeting ausprobieren, um da eine andere Energie reinzuziehen?
Oh, morgen in einem Meeting, also ich würde generell einfach gucken, was muss genau in diesem Meeting passieren? Weil ganz oft haben die Leute ja diese Statusberichte, da wird dann immer gesprochen, wer gerade alles was macht. Und das einfach radikal zu verlegen auf nicht mehr im Meeting, sondern die Meetings dafür nutzen, um die Beziehung zu gestalten, um neue Ideen zu bekommen, um Probleme zu lösen und um Innovation voranzutreiben. So. Weißt du, so das Ding wäre eher was rauszunehmen aus dem Meeting, um dafür mehr Zeit zu haben, um miteinander wirklich in Kontakt zu gehen, über das, was wichtig ist in der Zusammenarbeit.
Ja, dass wirklich auch was Neues entstehen kann dadurch.
Und nicht nur alle kommen und erzählen das, was sie eh machen, und nach dem 5. kann ich eigentlich nicht mehr zuhören, weil es mich auch gar nicht betrifft oder so. Mhm. Das ist eins der häufigsten und wichtigsten Fehler, finde ich, die gemacht werden.
Ja, also geht auch hier mehr um Dialog, ne?
Ja, auch ein schönes Thema. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ja.
Meine Güte, was hätten wir noch Themen? Jetzt ist die Zeit auch tatsächlich schon rum, leider. Ja. Aber was habe ich jetzt nicht gefragt? Oder mit was bist du eigentlich ins Gespräch gekommen und konntest es noch gar nicht loswerden?
Also mit was ich mich seit vielen Jahren mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Facilitation Academy beschäftige, ist ja die Frage, was tun wir eigentlich mit dem Thema Macht im Raum? Es gibt so ganz offensichtliche Themen, ne, wo wir leicht dafür sorgen können, dass nicht nur die Person mit der höchsten Hierarchiestufe jetzt das meiste zu sagen haben. Aber was machen wir mit all den anderen nicht so sichtbaren Unterschieden im Raum, die alle mit Macht zu tun haben? Also Herkunft, Geschlecht, körperliche Beeinträchtigungen etc. Wie können wir da einen Raum herstellen, der sich noch mutiger anfühlt? Und wie können wir mit den Unterschieden und diesen Machtsymmetrien im Raum umgehen besser? Um eben, warum, Frage warum eigentlich, um mehr Bewusstsein dafür zu haben, ja, wie es vielleicht manchen Menschen in den Räumen geht, die wir so gestalten, und dass die dort nicht die gleichen Verletzungen erleben, die sie sonst in ihrem Leben auch erleben. Also es ist ein großes Thema, und da haben wir auch viele Fragen und ein paar Antworten, aber das würde auch noch mal eine Podcast-Folge bedeuten.
Ja.
Aber es ist ein super wichtiges Thema.
Ja. Ja. Wir werden gleich mal off the records noch mal sprechen. Vielleicht machen wir ja doch eine Serie. Okay. Was wünschst du dir für die Zukunft? Wie könnte all das, was du weißt und kannst und beitragen kannst jetzt und was du ja auch unterrichtest, wie könnte das denn dabei helfen, jetzt in eine Zukunft zu kommen, die du dir wünschst?
Nochmal so eine große Frage.
Ja, die kleinen, genau, jetzt kommen die ganz großen Fragen, kommen dann, wenn man keine Zeit mehr hat.
Ja, ich glaube, dass einfach die facilitative Haltung, und ich bin da ja auch kein erleuchteter Mensch, ja. Ich habe es vielleicht ein bisschen länger schon, versuche ich mich damit und integriere das. Ich glaube, dass die insgesamt in der Schule eine gute Unterrichtsfach wäre. Ja. Also im Sinne von zu lernen, wie wir in Dialog eigentlich gehen können, wie wir lernen können, einander zuzuhören und nicht sofort unsere eigene Geschichte immer drüber legen. Und das Wissen darüber, dass wir uns sowieso die ganze Zeit Geschichten erzählen und dass Wirklichkeit erst dann entsteht, wenn wir uns wirklich aus verschiedenen Perspektiven eines Themas nähern. Das ist so wichtig, dass das eigentlich in die Schule gehört. So, das wäre ein Wunsch, ja, weil dann würde sich das nochmal, aber ich denke, als erstes habe ich gedacht, ah, Führungskräfte, dann denke ich, ja, da passiert auch schon einiges, aber ich glaube, wir würden sehr, sehr viel Unterschied haben, wenn auch das Thema zum Beispiel gute Fragen stellen in der Schule wirklich was wert wäre und nicht nur schnelle Antworten haben.
Ja, sehr schön. Mit diesem Ausblick beende ich dann heute unser sehr schönes Gespräch. Liebe Jutta, vielen Dank.
Danke, liebe Christina. Alles Gute für alle, die jetzt zugehört haben, und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.